Die Tiefen von Gottes Wort. Haben wir uns schon manchmal gefragt, wie tief Gottes Worte wirklich sind? Warum sich neue Ebenen der Bedeutung für uns erschließen, abhängig von unserer Lebenssituation oder abhängig von unserem Wachstum im Glauben? Wir werden uns heute im Rahmen dieser Split-Predigt mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und was es für uns bedeutet und wie wir es anwenden können. Beginnen tun wir mit der Grundlage für buchstäblich alles. Der ersten beschriebenen Zeitspanne in der Bibel und damit dem ersten belegbaren Moment einer Zeit, wie Gott sie erschaffen hat. Schlagen Sie bitte auf Johannes 1, Vers 1. Ein Vers, den wir alle kennen. Ich lese hauptsächlich aus der Luther 84. Ansonsten werde ich es ankündigen. Das ist aus der Schlachterbibel. Die bringt es etwas genauer. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Also das Wort war da, bevor es einen Anfang gab. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der hier für Wort verwendete griechische Ausdruck ist Logos, was auch Sprecher und in dem Fall ganz besonders Sprecher bedeutet. Und zu Beginn möchte ich betonen, dass es in meinen Ausführungen nicht um eine Gleichsetzung des Logos mit dem Wort geht, was von dem Vater und von dem Logos, also von Jesus Christus ausgeht und mit dem letztendlich die Schreiber der Bibel inspiriert wurden. Wir befassen uns heute ausschließlich mit der Tiefe des Wortes Gottes, wie uns heute in der Bibel vorliegt. Im Neuen Testament ist Logos einer von zwei Begriffen, die mit Wort übertragen werden. Laut Strong's Exhaustive Concordance of the Bible kommt es in der Elberfelder Bibel 330 Mal vor, in 317 Versen, und es wird an 281 Stellen mit Wort übersetzt. Andere Übertragungen sind Abrechnung, kommt zweimal vor, Sache, dreimal, Rechenschaft kommt sechsmal vor, Rede 21 Mal, außerdem jeweils einmal als Angelegenheit, Aufgrund, Bericht, Ding, Grund, Kunde, Rechnung, Rücksicht, Spruch, Rechtssache und zu tun haben. Der zweite griechische Begriff, der mit Wort übertragen wird, ist das Wort Rhema, R-H-E-M-A. Das wird in der Elberfelder Bibel 69 Mal in 66 Versen verwendet und ganze 60 Mal mit Wort. Und andere Übersetzungen sind hier Sache, Ding, Zeugnis, Sprache und Rede. Und wir konzentrieren uns heute, wie gesagt, ausschließlich auf den Zusammenhang als das Wort Gottes, denn auch andere Leute führen ja Worte im Mund. In seiner Gesamtheit hat es jeder von Ihnen gerade vorliegen. Zwar nicht im inspirierten Urtext, aber wenn Gott uns beruft, dann bietet er uns alle notwendigen Werkzeuge an, um es zu verstehen. Ich habe hier mal drei Werkzeuge zum Verständnis aufgelistet. An erster Stelle sei natürlich der Heilige Geist genannt, der nach der Taufe und der Handauflegung durch einen ordinierten Prediger der wahren Kirche Gottes in uns wohnt, aber im Zuge unserer Berufung auch schon mit uns gewirkt hat. Schlagen Sie auf Johannes 14, 26. Johannes 14, 26 aus der Elberfelder Übersetzung. Wo wir lesen, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Andere Übersetzungen schreiben hier vom Helfer, vom Tröster oder vom Fürsprecher. Nun, wir wissen, dass der Heilige Geist die Kraft ist, die von den beiden Gottwesen ausgeht, von dem Vater und von dem Sohn. Das zweite Werkzeug, was Gott uns zum Verständnis gegeben hat, ist seine Kirche, die uns durch die ordinierten Prediger lehrt und das Wort Gottes in richtiger Weise auslegt. Gehen wir hierzu in den Römerbrief, schlagen Sie auf Römer 10 und lesen wir die Verse 14 bis 17. Römer 10 beginnt in Vers 14, wo die Frage gestellt wird, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt wurden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigten? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und bleiben wir im Neuen Testament und gehen zu 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2 und lesen wir Vers 15. Wo wir lesen, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Wir sehen ja auch die große Verantwortung, das Wort der Wahrheit in richtiger Weise auszulegen und auszuteilen, wie es geschrieben steht. Nun, die Kirche veröffentlicht Predigten, Artikel, Frage und Antworten, Leitartikel, Broschüren, mittlerweile Videos. Und mit deren Hilfe können wir durch unseren von Gott geöffneten Verstand mehr und mehr Verständnis und mehr Erkenntnis erlangen. Und das dritte Werkzeug ist die große Anzahl der Bibelübersetzungen sowie Kommentare, Online-Tools und auch Apps, durch die es uns mithilfe der Anleitung durch die ersten beiden Werkzeuge möglich ist, bei fehlerhaften Übersetzungen oder Interpretationen einfach auszuweichen und unser Verständnis zu komplettieren. Wir können also ohne große Probleme die Wahrheit identifizieren. Und wir können sie verstehen, vorausgesetzt, wir wenden diese Werkzeuge auch an. Denn was nützt das beste Werkzeug, wenn es zu Hause in der Werkzeugkiste liegt und vor sich hin oxidiert? Aber wir haben es praktisch immer am Mann oder an der Frau. Nicht jeder hat immer so ein dickes Buch dabei, aber jeder hat von ihnen die App auf dem Handy. Man kann jederzeit reinschauen. Ist es nicht faszinierend, dass trotz der dämonischen Herrschaft Satans seit annähernd 6000 Jahren Gottes Wort bisher und für uns immer greifbar ist? Nun, es gab Zeiten, da war das nicht so. Da war die Bibel verboten, die Bibel konnte nicht gelesen werden, die Menschen konnten Latein nicht verstehen, die hatten diese Bibel nicht verfügbar, aber ich würde sagen, dass heutzutage jeder in Deutschland, jedem Haushalt mindestens eine Bibel ist, auch wenn sicherlich nicht jeder davon weiß. Denn schließlich ist die Bibel mit Abstand das meistverbreitete Buch der Welt. Gottes Wort ist tiefgründig und kraftvoll. Schlagen wir auf Hebräer 4 und lesen wir Vers 12. Hebräer 4 und Vers 12, ein unglaubliches Beispiel für die Tiefe von Gottes Wort. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt also, es veraltet nicht. Es passt sich nicht den Umständen an. Es ist kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, doch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Nun, so können wir auch, wenn wir uns ehrlich betrachten, erkennen, ob wir dankbar genug sind oder ob wir murren. Also, was haben wir bisher gesehen? Gottes Wort hat Bestand. Aber den Verstand dafür muss Gott uns öffnen. Schlagen Sie auf Johannes 6, 44. Johannes 6, Vers 44, wo wir lesen, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Bleiben wir im Buch Johannes und gehen in Kapitel 6 und Vers 65. Einfach ein paar Seiten weiter. Johannes 6, Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Und wir alle werden uns sicherlich an eine Phase in unserem Leben erinnern, als wir vom Vater langsam, aber sicher zur Wahrheit hineingezogen wurden, in die Wahrheit hineingezogen wurden sozusagen. Ich hatte Pfingsten mit einem Bruder ein interessantes Gespräch, und zwar darüber, wie offensichtlich doch Gottes Schöpfung schon in den scheinbar einfachsten Dingen ersichtlich ist. Es ging ja um ein Blatt. Aber man kann alles, was wir als einfach betrachten, Insekten, Wasser, allein darüber wurden Bücher geschrieben. Wir fanden das amüsant, aber auch gleichzeitig erschreckend, wie verblendet man vorher gewesen ist. Die Evolutionslüge hat für jede dieser Kleinigkeiten ellenlange Erklärungen, seitenweise Bücher für die Entstehung und die Funktion, die man ganz einfach glauben muss, weil man ist in dieser Sache nicht geschult und es gibt auch keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Der einzige Wahrheitsgehalt, so er denn besteht, liegt in der korrekten Beobachtung, dass da etwas ist. Und dann bestenfalls in gut gemeinten Spekulationen und hauptsächlich Lügen. Darin driftet alles ab. Kurz bevor ich begonnen habe, auf Gottes Berufung zu reagieren, habe ich nochmal ein komplettes Buch über die Evolution gelesen. Es war das zweite Buch von einem Autor, ich habe vorher das Buch gelesen, der Roman, der war sehr interessant. Das Buch ist aus der Recherche über diesen Roman entstanden. Und ich erinnere mich, wie der Autor von der Evolution als einer Frau schrieb, die immer irgendwas aus ihrer Handtasche rausgeholt hat und hat probiert, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Was funktioniert hat, ist geblieben. Es war ein ebenso dickes wie auch tatsächlich unterhaltsames Buch. Und die Erklärungen waren für mich damals ebenso faszinierend wie auch gleichzeitig beliebig. Ich habe keine überlagernde Ordnung hinter den Dingen vermisst und war zufrieden mit den chaotischen, aber auch faszinierenden und ausführlichen Erklärungen der einzelnen Sachverhalte. Ich hatte einfach keine bessere Erklärung und ich hatte keinen Blick für das Ganze. Dabei ist Gottes Erklärung bestechend einfach. Er hat es gemacht. Er hat es perfekt gemacht, weil es nur so geht. Und er hat es perfekt gemacht, weil es nur so geht und weil es genauso notwendig ist, damit das ganze System überhaupt funktioniert. Es ist ein sich selbst erhaltendes System in gewisser Weise. Wir kommen später noch darauf zurück. Und heute stehe ich hier und schüttel einmal wieder den Kopf für mein jahrelanges Unverständnis. Schlagen Sie auf Psalm 119, Vers 130. Psalm 119, Vers 130, diesmal aus der revidierten Luther 2017. Psalm 119. Der längste Psalm, wo wir lesen, Vers 130. Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Und da können wir uns alle angesprochen fühlen. Wir verstehen, dass Gott der Vater und Gott der Sohn, Jesus Christus, die Urheber dieses Wortes sind. Und beginnt mit der ca. 1500 Jahre andauernden Niederschrift, von den ersten Büchern bis hin zur Kanonisierung des Neuen Testaments durch den Apostel Johannes, liegt es uns nur vor. Natürlich beinhaltet Gottes Wahrheit noch weitaus größere Informationen, weitaus mehr Details. Weil man kann ja nicht alles hier reinschreiben, sonst wäre das Buch wahrscheinlich etwa so hoch. Aber jegliche Information, die wir in diesem Buch hier finden, ist die reine Wahrheit, auf den inspirierten Urtext gesprochen. Und alles, was wir benötigen, um mit Hilfe der zuvor beschriebenen Werkzeuge Gottes Weg zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden und Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Ähnlicher, soweit wie es der Vater für nötig hält, solange bis unser Charakter, bis unsere Bekehrung und die Erfüllung unserer Aufgabe individuell und als Kirche einen Grad erreicht hat, dass er uns tatsächlich zu seinem und dem Ebenbild Christi verwandeln wird, zu Geistwesen und Mitgliedern der Gottfamilie. Und deshalb hat Gottes Wort doch ewigen Bestand. Schlagen wir auf Matthäus 24, Vers 35. Matthäus 24, Vers 35, wo wir hier lesen: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn wir zurück zu den Psalmen springen, wieder im Psalm 119, es geht heute ein bisschen durcheinander. Psalm 119, diesmal Vers 89, da lesen wir her: Dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Und im selben Psalm gehen wir zu Vers 160. Wo wir lesen können: Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnung deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Ebenso im Buch Jesaja. Schlagen Sie auf Jesaja 40 und Vers 8. Jesaja 40 und Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und die letzte Stelle, brauchen Sie nicht aufschlagen, die letzte Stelle zu diesem Beispiel, können Sie sich aber notieren, 1. Petrus 1, 25. Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das aber ist das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Welches unter uns verkündigt ist. Liebe Geschwister, vergessen wir niemals, was für einen unschätzbaren Wert wir hier bei uns haben. Jesus Christus als zweites Wesen in der herrschenden und erschaffenen Gottfamilie hat diese Worte im Urtext unmittelbar inspiriert, im Auftrag des Vaters, wie wir wissen. Aber er und der Vater sind eins. Eins in Gesinnung, eins in Ziel, eins in Herangehensweise. Und deren frohe Botschaft, das Evangelium, vom Reich Gottes, nicht über das Reich Gottes, natürlich auch über das Reich Gottes, aber das ist das, die Botschaft vom Reich Gottes, die ist in der Bibel niedergelegt. Es ist außerdem ein authentischer Bericht der für uns relevanten Geschichte seit dem Anfang der Zeit, beziehungsweise sogar seit davor. Es ist eine Erklärung, warum unsere Welt heute ist, wie sie ist, bis hin zu den Prophezeiungen für die Zukunft der Welt sowie persönlichen Verheißungen für uns. Die Bibel in ihrer Gesamtheit entspricht den Aussagen und Berichten Jesu Christi. Sie enthält alles, was er uns wissen lassen wollte, als Basis und Leitfaden für unsere Bekehrung. Denn sie enthält auch alle Anweisungen, die für uns notwendig sind, um das Heil zu erlangen. Christus war nicht nur am Anfang dabei. Wir lesen, dass der Vater alles in ihm, durch ihm und zu ihm hin erschaffen hat. Und dass er genau jetzt in diesem Moment das Universum trägt und zusammenhält. Schlagen Sie auf Kolosser 1 und Vers 16. Kolosser 1 und Vers 16, diesmal aus der Elberfelder Bibel. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, die physische Welt und die Geistwelt. Es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Und wenn wir in der Mengebibel Johannes 1 und Vers 3 lesen, dann steht dort, alle Dinge sind durch dieses Wort, steht in Klammern, geworden und ohne dieses ist nichts geworden von allem, was geworden ist. Und in Hebräer 1 und Vers 3, ebenfalls aus der Menge, steht über Jesus Christus, dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens, also der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters, die Ausprägung des Wesens des Vaters, und er trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Haben wir uns das mal vorgestellt? Allein über diesen Vers könnte man seitenweise schreiben, stundenlang nachsinnen. Die vier fundamentalen Grundkräfte oder Wechselwirkungen des Universums sind Dinge, die der Mensch zwar durch Beobachtung erkannt haben mag, aber er hat im Prinzip keine Ahnung, warum sie bestehen, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren. Diese vier Wechselwirkungen sind die Gravitation, die Schwerkraft, die elektromagnetische Kraft oder Wechselwirkung. Dann gibt es die starke Wechselwirkung, das ist die Kraft, die Protonen und Neutronen im Atom zusammenhält. Und dann gibt es die schwache Wechselwirkung oder Kernkraft, die den radioaktiven Zerfall bewirkt. Also vom kleinsten nachweisbaren Teilchen, dem Elektron, das kleinste, was man wirklich direkt nachweisen kann bisher, bis hin zum größten belegbaren Objekt im Universum, dem Hercules Corona Borealis Great Wall, einer gigantischen Struktur aus miteinander verbundenen Galaxienhaufen. Sie erstreckt sich über eine unfassbare Distanz von etwa 10 Milliarden Lichtjahren. Vom größten zum kleinsten und alles dazwischen trägt Christus, durch sein Allmachtswort, wie wir erfahren haben. Und wenn wir in 1. Mose von der Erneuerung der Erde lesen, dann heißt es dort auch, und Gott sprach und es ward. Schon unsere menschlichen Worte sind mit Macht ausgestattet und wir werden ermahnt, diese Macht sorgsam zu nutzen. Es ist die Macht aufzubauen und die Macht einzureißen, die Macht Streit zu entfachen und die Macht Trost zu spenden. Die Bibel ermahnt uns, mit unseren Worten sorgsam und bewusst umzugehen. Können wir uns vorstellen, wie viel Macht im Wort eines Gottwesens steckt? Und wie stark und perfekt der Charakter sein muss, der in der Lage ist, diese Macht einzusetzen? Und das war nur ein kleiner Tauchgang in die Hälfte von diesem Vers. Aber Gottes Wort gewinnt noch weiter an Tiefe, wenn es darum geht, es in seinem Leben anzuwenden. Natürlich gibt es sehr klare Anweisungen, die einfach zu verstehen sind. Die Speisegesetz zum Beispiel. Klare Anweisung, isst kein Schwein. Einfache Ausführung, prüfen, dass man kein Schwein ist. Aber schon an solchen Fällen wie Gelatine wird ersichtlich, dass die Buchstaben des Gesetzes eine geistliche Bedeutung bergen. Nun, ich will darauf nicht eingehen, wir haben über dieses Thema Predigten und Literatur veröffentlicht, was wiederum die anfangs benannten Werkzeuge ins Spiel bringt. Christus, der kam, um das Gesetz mit geistlichem Sinn zu erfüllen und uns nach seiner Auferstehung seinen Heiligen Geist sandte, befähigt uns, das zu verstehen, was die Kirche durch die Predigerschaft recht austeilt und uns auslegt. Und da wir gerade beim Thema Speise sind, kommen wir doch zu einem weiteren wichtigen und faszinierenden Aspekt von Gottes Wort. Gottes Wort als Nahrung. Gottes Wort ist für unseren Geist ebenso wichtig wie Nahrung für unseren Körper. Schlagen Sie auf Matthäus 4 und Vers 4. Matthäus 4 und Vers 4, eine Stelle, die wir alle kennen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wir verstehen also, dass unser Leben buchstäblich davon abhängt, Gottes Wort in uns aufzunehmen. Aber wie bei physischer Speise ist es einerseits eine Sache des Nährwertes und der Notwendigkeit, aber andererseits auch eine Sache von Genuss. Schlagen wir auf Jeremia 15 und lesen wir Vers 16. Das ist nämlich aus der Zürcher Bibel, Jeremia 15. Und Vers 16, wo der Prophet schreibt: Empfing ich deine Worte, so habe ich sie verschlungen. Und deine Worte wurden meine Wonne, die Freude meines Herzens. Und im Psalm 119, Vers 103 lesen wir: Wie süß sind deine Worte meinem Gaumen, süßer als Honig im Munde. Wenn wir uns also die Verheißungen Gottes vor Augen halten, unser unfassbares Potenzial und natürlich auch das Privileg, was wir haben, dass wir wissen dürfen, wie alles ausgeht, das kann und das sollte in uns dann letztendlich Wonne und Freude hervorbringen. Wenn wir uns an Gott halten, ihm mehr und mehr nahe kommen, dann sollten seine Worte ein wahrer Gaumenschmaus für uns sein. Erinnern wir uns mal an die überbordende Euphorie der anfänglichen Berufung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich war zumindest noch ein bisschen versucht, das mit allen zu teilen. Wenn mich jemand gefragt hat, warum ich kein Schwein ist, habe ich ihm erklärt, warum. Oder ob ich habe gesagt nein, dann habe ich ihm erklärt, warum. Wenn ich gesagt habe, ich kann Freitag nicht mehr irgendwie auf Party kommen, habe ich gesagt nein, habe ihm erklärt, warum. Ich dachte, man könnte da was reißen. Aber zumindest ist man versucht, das mit anderen zu teilen, um ihnen eben diesen Genuss auch zu ermöglichen. Wenn man eine wunderbare Dose Kekse hat, mit richtig leckeren Keksen, dann will man doch, oder Eis, was auch immer es sein mag, irgendwas Leckeres, man will, dass seine Freunde daran teilhaben lassen. Und dann stellt man fest, dass dieselbe Köstlichkeit anderen überhaupt nicht schmeckt, dass sie sogar abstößt. Bezogen auf das Wort Gottes, diese Köstlichkeit, die uns Freude erweckt. Andere Leute lesen das und sagen, das geht gar nicht. Wie zuvor gesagt, muss Gott einem den Verstand öffnen. Und im übertragenen Sinn könnte man sagen, er muss einem die Geschmacksknospen freischalten. Er muss das Verdauungssystem in einer Art und Weise regulieren, dass das Wort Christi überhaupt verdaut werden kann, das Wort Gottes. Und das bewirkt Gott Stück für Stück. Je mehr der Glaube reift, desto besser kann man die Wahrheit verdauen. Desto mehr Variation diese Speise kann man zu sich nehmen. Wie ein Baby, das zuerst Muttermilch bekommt, dann Brei, dann nach und nach andere Speisen, so steigt auch unsere Fähigkeit, Gottes Wort zu verdauen, wenn, das ist die Voraussetzung, wenn wir in unserem Glaubensweg voranschreiten. Schlagen wir auf 1. Petrus 2 und lesen wir Vers 2. 1. Petrus 2 und Vers 2, wo wir lesen, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und ähnlich wie Babys, die sehr schnell zunehmen anfangs, nimmt man anfangs sehr schnell zu. Und gleich heranwachsenden Kindern wächst man in den ersten Jahren verhältnismäßig viel, bis hin zu einem Punkt, wo das Wachstum sich scheinbar verlangsamt. Aber dann setzt das innere Wachstum ein. Dann kommen wir zur Reife, zur Charakterentwicklung. Das sieht man von außen nicht so viel. Jedenfalls, wie der Volksmund sagt, man lernt nie aus. Aber natürlich nur, wenn man irgendwann von der Säuglingsnahrung zu entsprechender Speise kommt. Und auch darüber hat die Bibel etwas zu sagen. Ich könnte schon mal in den Hebräerbrief gehen, Hebräer 5. Im Brief an die Hebräer mahnt Paulus die Gemeinde, dass ihr Fortschritt unzureichend sei und Besserung bedürfe. Und auch an der Tiefe dieses Verses sollten wir uns messen, um unser Wachstum gemäß Gottes Plan zu gewährleisten. Schlagen Sie auf Hebräer 5 und wir lesen die Verse 12 bis 14. Hebräer 5 beginnt in Vers 12 und achten wir darauf, denn obgleich ihr der Zeit nach bereits Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig. Also wir haben hier nicht nur eine Stagnation, wir haben hier eine Rückentwicklung. Habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind? Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. In Vers 13, wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber, Vers 14, ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wir sehen hier eine interessante Parallele zu dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn da war keine Übung notwendig. Man musste nur Gottes Wort übertreten. Man musste nur genau das tun, was er nicht sagt, und dann hatten wir das Gute und das Böse. Aber wir reden hier von einer völlig anderen Unterscheidung, Gut und Böse. Wir reden hier vom Standard Gottes, der nur durch Übung und Schulung erreicht werden kann. Gottes Wort ist also nicht nur Information, sondern auch geistliche Nahrung, die unser Herz stärkt, die unseren Glauben nährt und die somit zu einer Veränderung in unserem Leben führt, die dann wiederum für andere sichtbar ist. Und genau diese Veränderung unseres Lebens, unseres Charakters, die erwartet Gott auch. Schließlich ist die Zeit knapp bemessen und die Prüfung, die uns morgen begegnen mag, mag größere Stärke erfordern, als die Speise uns heute liefert, sofern wir noch Milch benötigen. Es ist also eine ernste Warnung vor Rückentwicklung, vor Stagnation. Ein Aufruf zur geistlichen Reife, der die Gläubigen in dem Fall tadelt, weil sie trotz ihrer Zeit im Glauben noch grundlegende Lehren benötigen. Wir sind angehalten, über Milch hinauszuwachsen und feste Speise zu suchen, was durch aktives Engagement im Glauben und ein tieferes Verständnis von Christi Werk geschieht. Wir sind eine kleine Herde. Haben wir eben auch schon gehört. Aber gleichwohl, wir sind Teil der wichtigsten Organisation der Weltgeschichte. Da ist nicht die UNO oder die NATO, der Warschauer Pakt, was es alles gegeben haben mag, kein Imperium, nichts. Sondern hier, die Kirche des ewigen Gottes. Für jeden von uns besteht die Notwendigkeit von Übung, um die Fähigkeit zu entwickeln, Gutes und Böses zu unterscheiden nach dem Standard und Sinne Gottes. Dieser Abschnitt ist eine Einladung, also Hebräer 5, Vers 12 bis 14, in der Gemeinschaft mit Gott zu wachsen und seine Wahrheit zum Vollen auszuschöpfen. Die Betonung auf Übung zeigt, dass Reife ein kontinuierlicher Prozess ist, der Disziplin erfordert. Verharren wir also nicht in geistlicher Kindheit, sondern streben wir nach Wachstum. Streben wir nach dem Teamgeist, wie wir letzte Woche gehört haben, und bringen wir uns in der Gemeinde ein. Christen, ich sollte sagen reife Christen, können falsche Lehren erkennen, sind in der Lage, Versuchungen zu widerstehen und können Gottes Willen in schwierigen Situationen verstehen oder sie haben die Geduld zu warten, bis er ihnen das Verständnis gibt und nicht zu murren. Aber auch da muss ich mich an meine eigene Nase packen. Mit anderen Worten, je reifer und fester wir im Glauben stehen, umso mehr Tiefe gewinnt Gottes Wort für uns. Wir konnten es vorher lesen, wir haben es geglaubt, wir haben gesagt, ja, das stimmt. Aber richtig verstanden auf unser Leben anwenden, ist nochmal ein anderes Level. Und umso geschickter können wir es anwenden, um unser Leben Gott wohlgefällig auszurichten. Sollten wir also an uns geistliche Trägheit erkennen? Nun, das wäre eine Sache, wo wir über uns murren, aber als daraus folgende Aktion sind wir aufgefordert, diese zu überwinden. Und durch Studium, Gebet, Meditation, Fasten und praktische Anwendung des Glaubens zu wachsen. Und wenn wir uns daran halten, dann erlangen wir immer mehr Sicherheit, weil Gottes Verheißungen für uns nicht länger abstrakt sind, sondern sie sind ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Gehen wir wieder zurück ins Buch der Psalmen und lesen wir Psalm 33 und Vers 4. Psalm 33 und Vers 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir können es glauben, wir können die Zusagen verstehen, wir können sicher sein, dass er es hält. Wir bleiben im Psalm 119, in dem Psalm und gehen nochmal zu Psalm 119. Obwohl, Vers 160, das hatten wir eben schon. Dann lassen wir das. Wir verstehen natürlich, dass Gottes Plan in Erfüllung gehen wird. Und genauso wie er für uns in der Bibel ausgelegt ist, von dem Logos und von dem Vater, die vor aller Schöpfung bereits existierten, bis hin zu dem Tag, an dem Gott eine neue Erde und neue Himmel erschaffen wird. Alles, was er gesagt hat, wird sich erfüllen. Wenn Gott der Vater aus dem dritten Himmel auf die neue Erde kommt und das neue Jerusalem und alles aus Geist bestehend mit sich bringt, diese zukünftige Hauptstadt des Universums, und das ist auch eine Vorstellung, über die das Nachsinnen absolut lohnend ist, wie das aussehen wird, wie man sich das vorstellen kann, die Größe, die Dimension, die Pracht, die Herrlichkeit. Unglaublich. Gehen wir also zu 2. Petrus 3, Vers 13, diesmal aus der Menge-Bibel. 2. Petrus 3, Vers 13. Denn das ist es, worauf wir warten. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel. Die meisten deutschen Übersetzungen schreiben einen neuen Himmel, aber die Menge schreibt neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und gehen wir zu Jesaja 66. Jesaja 66, Vers 22. Die nächsten beiden Stellen nehme ich aus der Tafelbibel 1911. Also Jesaja 66, Vers 22, wo wir lesen, denn wie die neuen Himmel und die neue Erde, so ich mache vor mir stehen, spricht, in dem Fall haben sie übersetzt mit Jehova, man müsste da Jahwe einsetzen, so soll auch euer Same und euer Name stehen. Eine Verheißung, die uns betrifft, in direkter Korrelation mit der Verheißung über den Ausgang des Universums. Und wir gehen ein Kapitel zurück, die Jesaja 65, Vers 17, ebenfalls aus der Tafelbibel 1911, wo wir lesen, denn siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde und der früheren wird man nicht mehr gedenken, noch werden sie ins Herz aufsteigen. Das heißt also, nichts, was wir jetzt hier haben, und diese Erde hat schöne Flecken, dieses Leben hat seine schönen Seiten, aber wir werden nichts vermissen, nichts davon. Gehen wir zum Buch der Offenbarung. Offenbarung 21 und lesen wir die Verse 1 bis 7. Bis fast zum Ende. Hier habe ich leider keine Version gefunden. Ich weiß nicht genau, ob hier wirklich im Urtext der Himmel in Einzahl steht, was sein mag, aber wir wissen, es werden neue Himmel geschaffen. Deswegen aus der Luther 84. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. So, ich kann es nur nochmal sagen, stellen Sie sich das mal vor. Stellen Sie sich mal vor, dass Hollywood mit seinen ganzen Spezialeffekten einfach nur versuchen würde, diese 7 Verse zu verfilmen. Denis Villeneuve, Michael Bay, irgendjemand, der mit den Spezialeffekten gut sich auskennt und würde versuchen, diese Szene mal bildlich darzustellen. Ich meine, man liest sowas vielleicht oftmals unbeteiligt, weil es ist nicht wirklich vorzustellen, außer man strengt sich da an oder man hat eine gewisse Distanz dazu. Aber ich kann Ihnen sagen, der Auftakt zum vorletzten Akt der Offenbarung ist das Drehbuch für einen Showdown, der das gesamte Universum betreffen wird. Also durch Nachsinnen über Gottes Wirken, durch Nachsinnen über Gottes Plan, über seine Schöpfung und unsere Rolle darin, gewinnt sein Wort, das jetzt relativ unscheinbar vor uns liegt, an enormer Tiefe. Und ich rede noch nicht mal von den persönlichen Sachen, die man die Bibel sozusagen fragt, wo man Gottes in gewissen Situationen seinen persönlichen Ratschlag braucht. Es ist klar, wie es ausgeht, aber ich weiß nicht genau, wie es morgen funktioniert. Was mir morgen geschieht, da wird es an Tiefe, wenn man durch Studium da reingeht, wird es einfach noch sowas von ausgebreitet, dass man wirklich merkt, die Erkenntnis, die Gott einem durch den Heiligen Geist verleiht, ist durch nichts zu vergleichen. Und das soll auch so sein, Geschwister. Denn die wahre Herausforderung, die sich uns stellt, liegt natürlich in der Anwendung in den Lebenssituationen. Im Meistern von Herausforderungen, im Ertragen von Prüfungen, kurz gesagt im Formen unseres Charakters und der Erfüllung der uns zugedachten Aufgaben. Und glauben Sie mir, der Löwenanteil davon liegt für die allermeisten von uns noch vor uns. Wir sehen Zeiten entgegen, denen vielleicht nicht mehr so unbeschränkten Zugriff auf die oben angeführten Werkzeuge haben werden, den Heiligen Geist natürlich ausgenommen. Den gibt Gott uns gerne, aber wir müssen uns in dessen Anwendung schulen, wie wir zuvor gelesen haben. Aber die Möglichkeit, am Sabbat relativ unbehelligt Gemeinschaft zu haben, eine Versammlung zu halten, die wurde uns ja bereits in der Corona-Krise eingeschränkt. Und die relative Freiheit der Kommunikation über Social Media, WhatsApp, WebEx, der Komfort des Internets und die Nutzung von KI, das könnte für uns zum Problem werden. Denn auch wenn es heute ungemein nützliche Werkzeuge sind, entstammen sie doch einer Welt, die unter Satans Herrschaft steht. Und er wird sie auch einzusetzen wissen, wenn sein letztes Imperium errichtet wird. Denken wir an die Einschränkungen der Freiheit, welche die EU bereits heute durchgesetzt hat. Und wir gehen davon aus, dass es noch weitaus schlimmere Formen annehmen wird. Vielleicht wird eines Tages dieses Buch, und ich meine wirklich das Buch, weil mein Handy geht auch nur mit Strom, wenn ich Geld habe, wenn ich Empfang habe. Aber vielleicht wird eines Tages dieses Buch und ein paar Broschüren, die wir retten konnten, unsere einzige Möglichkeit sein, Gottes Wort weiterhin zu studieren und in uns aufzunehmen. Und womöglich kommt es noch schlimmer. Stellen wir also sicher, dass wir in diesen relativ ruhigen Zeiten bereits feste Speise zu uns nehmen. Nicht zurückgehen zur Milch. Damit wir wachsen und damit der Heilige Geist in uns gemehrt wird und wir darin geübt sind, uns von ihm leiten zu lassen. Dann werden wir eine Tiefe des Wortes Gottes erreicht und internalisiert haben, dass wir uns im Prinzip keine Sorgen machen müssen. Und genau das lesen wir auch. Sorgt euch nicht. Schlagen Sie auf Lukas 12 und die Verse 11 bis 12. Lukas 12 beginnt in Vers 11 zu den schlimmeren Zeiten. Wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten werdet oder was ihr sagen sollt. Denn, und das ist das Werkzeug, was uns niemand nehmen kann, der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und mit dem Verständnis seiner Wahrheit, der Anwendung der vier Säulen und der entsprechenden Nähe zu Gott wird er unser Schild sein. Gehen wir zum Buch der Sprüche. Sprüche 30 und lesen wir Vers 5, diesmal aus der Zürcher Bibel entnommen. Jedes Wort Gottes ist im Feuer geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Wenn wir Gottes Wort, seine Wahrheit in uns aufnehmen, ihn immer vor Augen haben, das ist eine Kunst, denn wir sind umgeben von Ablenkung. Wenn wir ihn immer vor Augen haben, weil er absoluter und unbestrittener Teil unserer Realität ist, dann haben wir Zusagen von ihm. In Johannes 15,3 lesen wir, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wenn wir also als Gemeinde füreinander und miteinander wachsen, seine Anweisungen der gegenseitigen Liebe befolgen und die gemeinsame Zeit nutzen, um uns zu lehren und zu ermahnen. Natürlich verstehen wir, dass Lehre und Ermahnung letztendlich Sache der Predigerschaft ist, aber untereinander, es heißt doch, Eisen schleift Eisen, ein Mann den anderen. Wir alle wissen, wie das geht. Wenn wir also das tun und Gott loben und ihm zu danken, wie wir gehört haben, dann wird er für uns eintreten. Schlagen wir auf Kolosser 3 und die Verse 16 bis 17. Das hatten wir eben schon in dem ersten Teil des Splitpredigt. Kolosser 3, ich glaube, wir hatten Vers 15 und 17 und wir lesen jetzt auf Vers 16 und dann 17 nochmal. Diesmal entnommen aus der Schlachterbibel. 1, 2, 3. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und Vers 17, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir sehen hier also den aktiven Teil. Gott hat uns das Verständnis für sein Wort gegeben und die Kraft danach zu leben. Weil wir, weil sie, weil ich ein wichtiger Teil seines Planes sind, wir sind alle aufgerufen, sein Evangelium vom Reich, das von ihm stammende Evangelium von seinem Reich, seiner Familie, zu einem Zeugnis zu verkünden. Es ist, wie gesagt, nicht nur ein Evangelium über sein Reich, es stammt von ihm, es gehört ihm. Und er teilt es mit uns, damit wir durch unser Leben Zeugnis von einer Welt geben, die noch in der Zukunft liegt, aber nicht in der allzu fernen Zukunft. Und Gott rechnet fest mit uns. Gehen wir nochmal zurück ins Buch Jesaja. Kommen wir zur letzten Bibelstelle. Jesaja 55. Und lesen wir Vers 11, diesmal aus der Menge Bibel. Jesaja 55, Vers 11. Auch hier können wir uns angesprochen fühlen. Denn hier lesen wir, ebenso verhält es sich auch mit meinem Wort, das aus meinem Munde hervorgeht. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern erst dann, wenn es das ausgerichtet habe, was ich gewollt habe und es das zustande gebracht hat, wozu ich es gesandt habe. Nun, da können wir uns direkt angesprochen fühlen. Das ist unsere Aufgabe, zu wachsen in der Kirche, zu bleiben, unseren Teil beizutragen, was immer das sein mag. Denn dazu hat Gott uns sein Wort offenbart. Erschließen wir uns also mit seiner Hilfe die Tiefen von Gottes Wort. Erfassen wir durch unsere Leben die Tiefen Jesu Christi. Stehen wir aufrecht in dieser Welt der Finsternis, als Lichter, als Botschafter und als Zeugen der wunderbaren Welt von morgen.